Herzlich willkommen zurück zum Dividendenalarm-Podcast. Wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich mich etwas verkühlt und bin etwas angeschlagen. Daher gibt es heute nur ein kurzes Intro und im Anschluss folgt ein Interview mit mir. Ich war nämlich zu Gast bei Mike Wagner. Er ist Finanzcoach und betreibt den YouTube-Kanal Aktienfitness. Ihr findet viele Informationen zu Mike und was er so tut auf seiner Webseite aktien-wagner.de. Worum ging es denn nun in unserem aktuellen Talk? Wir haben zum Beispiel über thesaurierende ETFs gesprochen, über die deutschen Automobilkonzerne und welches Unternehmen ich vielleicht als bessere Alternative ansehe. Ich habe auch meine Meinung zu Tabakaktien geteilt und Mike hat erklärt, warum er hier vollkommen anderer Meinung ist. Und schlussendlich besprechen wir auch einige Argumente, warum viel mehr Menschen Dividendenaktien kaufen sollten. Also rundum ist hier eine interessante Interviewfolge entstanden. Und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei. Bis nächste Woche, euer Alex.
Liebe Freunde, ihr wisst, ich habe ETFs im Portfolio. Ich finde es auch gut, wenn man in ETFs investiert. Aber ich bin auch mittlerweile, früher habe ich das wirklich auch zum Teil anders gesehen, mittlerweile der Meinung, dass viel, viel mehr Menschen Dividendenaktien haben sollte. Und deswegen coache ich auch so viele Menschen eben in ihren Investments in Dividendenaktien. Und ich spreche jetzt hier heute mit Alexander Fischer über ETFs versus Aktien. Und wir reden mal darüber, ob es nicht ein absolutes Ammenmärchen ist, dass man nur in einen einzigen ETF investiert, der thesaurierend ist und dann in Rente da auch noch Anteile verkauft. Außerdem reden wir über eine Aktie, die nach der Meinung von Alex die erfolgreichste deutsche Aktie ist oder werden könnte, was den Automobilbereich angeht. Das kann jetzt sehr interessant werden für euch, denn die sind ja wirklich abgeschlachtet worden. Außerdem reden wir noch über einen Kauf von mir, und zwar habe ich ja BAT gekauft, British American Tobacco. Alex sagt mir hier seine Meinung und warum er diese Aktien vor einiger Zeit komplett verkauft hat und reinvestiert hat in einen bestimmten Bereich. Und ich habe euch gesagt, wie ich in diesem Podcast jetzt da vorgegangen bin und warum ich in BAT investiert habe. Ich wünsche jetzt viel Spaß dabei, und wenn euch interessiert, wie ihr Qualitätsaktien findet, Dividendenaktien findet, die richtig gut performen, aber zusätzlich eine Dividende ausschütten und euch jetzt schon passives Einkommen bescheren, aber auch die Rente absichern, dann kontaktiert mich unter aktien-wagner.de und jetzt legen wir los. Viel Spaß dabei.
Ja, investiert, aber ein bisschen Cash sollte man schon halten, um kaufen zu können, weil sonst brauche ich ja überhaupt nicht, dann brauche ich mit Einzelaktien gar nicht anfangen. Dann kann ich jetzt hier sagen, ich lasse jetzt einen ETF-Sparplan laufen, aber dann habe ich auch immer wieder das Problem. Ich sehe immer, dass Leute so das Gefühl haben, ich habe selbst ETFs, ja, und ich finde das auch ein gutes Tool für jemanden, der sich gar nicht damit beschäftigen will, dann macht er wenigstens etwas. Und mein größter Anteil sind Aktien, meistens die Dividenden ausschütten, aber der andere Punkt ist dann, ich habe so das Gefühl, dass viele völlig unterschätzen, wie die Situation ist, wenn die nur thesaurierende ETFs haben und in Rente gehen. So, und jetzt gehen die mit 65 in Rente, mal als Beispiel, und dann haben die da ETFs und dann sagen die am Anfang des Jahres, ich verkaufe jetzt hier mal so viel, wie ich im Jahr brauche. Und dann verkaufen die, dann merken die, reicht nicht ganz, und dann fällt der Markt aber ein bisschen. So, und dann verkaufen die mehr und dann merken die, oh, vielleicht passt das dann doch nicht so ganz, bis ich jetzt dann auch mal ablebe oder so. Und ich glaube, da auf Ausschüttungen zu gucken, auf Dividenden zu gucken, die das seit Ewigkeiten erhöht haben, die Aktie noch unterbewertet gekauft zu haben und auch zu wissen, wann ist das denn eigentlich die einzelne Aktie teuer und günstig, das kann einem schon unheimlich viel bringen und Ruhe geben, weil ich dann genau weiß, dann kann ich kaufen, dann entwickelt sich der Markt so, dann muss ich was aussetzen, jetzt kaufe ich vielleicht oder verkaufe ich von den Anteilen eher besser mal nichts, eher besser doch. Natürlich gibt es auch jetzt immer Kritiker, die sagen, oh, man kann den ganzen Markt nicht bewerten. Ich finde das auch schwierig.
Ja, timen und so. Timen kann man ihn ja auch nicht.
Das ist schon richtig. Timen kann man schon nicht. Aber zu sagen, aktuell ist es eher günstig, als dass es teuer ist, vielleicht historisch gesehen, da gibt es schon Möglichkeiten. Ja, das gibt es ja auch Grafiken.
Also du kannst es vergleichen. Es geht ja nicht darum, dass wir den tiefsten Punkt und den höchsten Punkt finden wollen, sondern ich möchte zum Beispiel, also du wohnst in der Nähe vom Bahnhof und hast keine Ahnung, was dazu kommt. Das heißt, du gehst zum Bahnhof und dann stehst du da. Wann kommt er denn? Kommt einer heute, morgen, in einer Stunde, in zwei Stunden? Du weißt es nicht. Mhm. Und hilfreich ist es, dass du weißt, okay, der Zug kommt alle halbe Stunde. Dann ist es nämlich so, du bist 10 Minuten vorher da, 5 Minuten vorher da, 2 Minuten vorher da. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich kommt, ist viel größer. Und so musst du dir das vorstellen. Ich möchte einfach nur näher dran sein, bei Unterbewertung an den tieferen Kursen. Das heißt, auch ich kaufe nicht zum Tiefpunkt. Aber wenn eine Aktie von 80 auf 55 fällt und für mich dann erst ab 50, 45 interessant wird, dann kann die auch bis 35 fallen. Mein Verlust sind dann vielleicht noch 10 Euro. Aber das alles andere, was da drüber war, habe ich mir dann praktisch beim Einstieg zumindest gespart. Und weil du gerade das Beispiel mit dem Thesaurieren angesprochen hast, ganz ehrlich, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die von ihrem Kapital leben. Nicht einen einzigen, wirklich ohne Scheiß, nicht einen einzigen kenne ich, der das so macht. Das heißt, das ist ein Ammenmärchen, dass die Leute glauben, sie besparen heute, thesaurieren, bla bla, und verkaufen dann im Alter Anteile, monatlich, jährlich, egal in welcher Phase. Das ist doch nur Finanzmathematik. Das ist nur das, was in den Artikeln, in diesen ganzen Zeitschriften immer erzählt wird. Das ist die Finanztheorie. 4% kannst du entnehmen im Alter, bla bla bla. Hat aber nichts mit der Praxis zu tun. Niemand macht das in der Praxis. Niemand. Also ich kenne keinen. Also gibt es bestimmt einen, der dann immer sich genau mit einem Excel ausrechnet, wie viel ETF-Anteile er verkaufen kann. In der Praxis ist es wirklich so, dass man auf Cashflow aus ist im Alter.
Ja.
Und diese Erkenntnis kommt in der Regel so mit 45, 50 vielleicht, würde ich mal sagen. Die wenigstens im jungen Alter, die diese Phrasen heute immer dreschen, haben in der Praxis damit jemals zu tun gehabt. Und wenn du heute noch nicht schaffst, also sind die auch die gleichen Leute, die dann sagen, Markttiming ist nicht möglich. Du mit Sparplänen ist das Beste of the World, weil du weißt ja gar nicht, wann und wie, also investiere ich immer. Und das sind aber die Leute, die mir dann sagen wollen, im Alter können sie das aber, da können sie den Markt timen, da können sie sich genau ihre Miete jeden Monat inklusive Inflation, was sie alles für Sicherheitspuffer brauchen, genauso ausrechnen und verkaufen. Absoluter Bullshit. Sondern du wirst früher oder später darauf kommen, dass dein Einkommen abgelöst oder ergänzt werden muss mit anderen Einkommen. Ja, kannst jetzt eine Pommesbude aufmachen, kannst irgendwie selbstständig werden, was auch immer. Oder du versuchst mit alternativen Anlagemöglichkeiten dir Cashflow zu generieren. Und dann hast du vielleicht 3.000 Euro netto irgendwo und hast irgendwann 1.000 Euro aus Dividenden. Und dann tropft der Zahn und du sagst, wie alt bin ich, wie viel Geld habe ich, rechne ich mir das mal hoch, was ist möglich. Und so entsteht das Konstrukt, dass du jahrelang mit thesaurierenden Sachen dir vielleicht eine Kapitalbasis aufgebaut hast. Aber es wird der Punkt in deinem Leben kommen, wo du sagst, das muss jetzt irgendwie in einen Cashflow umgewandelt werden.
Ja, ich bin jetzt 35 und ich habe vor 3 Jahren oder so, glaube ich, angefangen und gesagt, irgendwie gibt mir das kein, also nicht das, ich finde trotzdem thesaurierende ETFs habe ich trotzdem auch in einem öffentlichen Portfolio, was ich ja zeige, und das ist trotzdem ein gutes Tool, aber ich spüre jetzt schon so einen gewissen innerlichen Stress, sage ich mal, wenn ich drüber nachdenke, dass ich im Alter anfangen muss, die Anteile zu verkaufen. Und wenn ich aber drüber nachdenke, ich habe da eine Aktie, die hat schon seit 50 Jahren die Dividende erhöht und die wachsen trotzdem noch über 5% in Gewinnen umsetzen pro Jahr, was es gibt. Dann denke ich mir, das ist für mich viel stressfreier. Obwohl es Einzelaktien sind, die sind trotzdem nicht zu hoch gewichtet. Und das gibt mir jetzt schon ein besseres Gefühl, dass ich da gewisse Aktien drin habe. Das kann eine Coca-Cola sein, das kann was weiß ich sein. Aber das gibt mir ein besseres Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die meisten immer sagen, hier, ETFs, thesaurierend, auf gar keinen Fall irgendwas anderes. Und ich kann ja auch damit, und das vergessen ja auch viele, ich kann ja meine Ausschüttungsquote selbst steuern. Das ist ja auch was. Ich kann die ja so anpassen. Ich glaube, du hast mal gesagt, du hast mir mal erzählt, du hast so 3, irgendwas Prozent, die du an Ausschüttungen hast, oder 4, glaube ich sogar. Bei dir.
4,2 netto.
4,2 netto, ja. Und ich habe in dem öffentlichen Portfolio zum Beispiel, weil da sind fast 50% thesaurierende ETFs drin, 1,8 brutto, 1,5 netto oder so irgendwas. Und das schraube ich auch immer weiter hoch. Und ich finde, privat habe ich sowieso, das ist ja nur das öffentliche, privat habe ich sowieso mehr ausschüttend. Aber ich finde, das ist so ein richtiger Hebel für mich, dass ich weiß, wenn ich jetzt einen Aktien zukaufe, die günstiger kaufe, wenn ich mir Dividende und so weiter anschaue, dass ich mehr Ausschüttung bekomme, mehr Cashflow aufs Konto. Das gibt mir jetzt schon mehr Freiheiten. Das unterschätzen die meisten, ja. Du hast nicht nur in Rente dann mehr Freiheit. Das gibt dir auch jetzt schon ein gutes Gefühl, am Aktienmarkt investiert zu sein und jetzt schon freier zu leben. Weil die meisten sagen ja auch, das ist ja auch so ein Märchen irgendwie, die sagen, nein, ich will auch aber jetzt leben und nicht nur später. Ja, wenn du jetzt investierst, lebst du ja gerade dafür auch und hast jetzt schon Cashflow. Du kannst jetzt freier leben, weil das Geld liegt ja, das ist ja nicht weg.
Absolut. Ich meine, ich lebe ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mir die letzten Jahre alles vom Mund abgespart habe, ja. Gut, wir müssen natürlich hier in so einer Hütte hausen, hier in Thailand.
Schlimm,
ganz endlich, schlimm bis, ist das, wo bis du wir endlich, bis wir endlich vermögend sind und wieder zurück nach Deutschland kommen dürfen.
Da muss ich dich unterbrechen. Ich habe gerade, eben hat er mir erzählt, nur mal für den Kontext, ich dachte, warst du schon am Strand heute? Hat er gesagt, ja, machen wir jeden Tag. Und danach das typische bisschen einkaufen, die Tochter von der Schule abholen und so. Ganz schlimmes Leben hat er
auf Kupange. Wir haben sogar einen Pool vor der Tür. Und das Kuriose ist, wenn er erstmal da ist, dann nutzt du ihn kaum.
Und Nachbarn, die Party machen. Wir haben nämlich schon mal versucht, das Ganze hier aufzunehmen. Ja? Und dann mussten wir es abbrechen, weil die Nachbarn richtig fiese Party gemacht haben. Und da gar nichts
mehr. Wir genießen alle das Leben hier, ja. Also wir wohnen ja auch in einem Resort, wir wohnen jetzt nicht alleine hier im Dschungel. Das ist wie in Deutschland. Wenn bei dir dein Nachbar Party macht, dann ist es halt so, ja.
Brauchst du keinen Podcast.
Ärgerlich, wenn er dich nicht einlädt, aber.
Das ist doch blöd.
Ja, genau. Aber zumindest kannst du dann eben keinen Podcast aufnehmen, genau.
Genau, oder man muss sich selbst einladen. Geht da auch.
Absolut. Also ich wollte noch mal sagen, ETFs oder auch überhaupt auch Dividenden, auch Aktien ohne Dividenden, wollte ich jetzt nicht schlecht reden. Aber man muss eben wissen, was ist der Fokus. Genau. Und wenn der Fokus nur Vermögensaufbau ist, dann kann man ja alles Mögliche hernehmen, was dazu führt, das Vermögen aufzubauen. Aber der Fokus, bin ich mir ziemlich sicher, im Alter ändert sich. Und wenn du dann mit 45 da sitzt und denkst, boah, diesen Job jetzt noch bis 70 machen, um dann ein Drittel Rente zu kriegen, denkst du dir, da muss sich was ändern. Und du merkst ganz schnell, das geht nur, indem du alternative Einkommensströme hast. Und ich weiß nicht, also ich würde mich da selber schwer tun, zu sagen, was verkaufe ich denn dieses Jahr? Jetzt ist es vielleicht auch nicht günstig zu verkaufen, du musst aber verkaufen. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall langfristig bedenken. Ob man es mit ausschüttenden ETFs macht, was auch immer. Also klar, ETFs. Da kann man sagen, ich habe nicht viel Zeit und Lust, dann soll man das machen.
Genau.
Aber man darf dann auch nicht erwarten, besondere Renditen zu erzielen, sondern man bekommt dann so Marktdurchschnitt. Das, was der Markt schafft, kann man dann einsammeln. Und wenn man mehr möchte, wie du schon sagst, einen höheren Ertrag als der S&P 500 zum Beispiel, ich glaube, habe ich letztens erst meinen Mitgliedern geschrieben, ich glaube, 1,6% hat er da ausgeschüttet.
Ja.
Kann man auch machen, ja. Also bei mir ist es ja so, ne? Die Leute sagen dann, oh, Alex, deine Performance ist gut oder die ist schlecht. Und wenn sie schlecht ist, dann heißt es, guck mal, der MSCI Vietnam war dieses Jahr besser. Da ich, ja, wow, gut, krass. Hätte ich wohl mal im Januar mein gesamtes Vermögen in den MSCI Vietnam umschichten sollen.
Genau.
Hat mir da aber keiner gesagt und ich habe es auch nicht gesehen. Okay, jetzt nehmen wir mal den S&P 500, den kann man ja eigentlich immer nehmen. Dann denke ich mir, okay, der hat wahrscheinlich auch gut performt, aber er hat nur eine Ausschüttung von 1,6. Denke ich, okay. Dann sind in diesen 500 Aktien sind wahrscheinlich 300 dabei, die ich A nicht kaufen würde, die B nicht günstig sind oder vielleicht C gar keine Dividende haben. Also ist irgendwie auch nicht so der richtige. Also mit dem kann man sicherlich eine durchschnittliche Marktperformance machen. Das ist sehr gut. Aber du siehst, ich erziele mit meinem selbst aufgestellten Portfolio, mit meiner Strategie eine dreimal so hohe, und bei mir ist es netto, die 1,6 waren ja brutto, Dividendenrendite. Das heißt, ich habe eine vielleicht vergleichbare, vielleicht auch nicht ganz in allen Jahren bessere Performance, aber einen deutlich höheren Ertrag, den ich eben selber steuern und auch vereinnahmen kann. Also ich kann ihn investieren, ich kann auch eine Kokosnuss kaufen. Also ich entscheide, was ich damit mache, weißt du?
Ja. Das natürlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch ETFs und ich finde das auch immer gut. Ich habe damit grundsätzlich angefangen. Ich habe auch, was ich halt gar, wo ich gar kein Fan von bin, sind solche Harakiri-ETFs, wo man dann vermeintliche Überperformance, also KI-ETFs und sowas, ich sage immer Harakiri-ETFs und sowas, weil ich denke irgendwie, wenn man sagt, man will da vielleicht noch eine Branche oder ein Land mehr abdecken, irgendwas, und man kann da nicht gut investieren, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Schweiz oder Frankreich und du hast da Probleme mit der Rückerstattung der Dividende oder was weiß ich, dann kann man da vielleicht in ETF reingehen, wenn es darüber einfacher läuft oder was weiß ich. Aber ich finde, das hat auch einen unheimlichen Mehrwert, wenn man Einzelaktien ist auch der absolut falsche Begriff, aber Aktien kauft, die eine Dividende ausschütten, weil man unheimlich viel dadurch lernt, über das Investieren, über den Markt, wie verhalte ich mich wann, wie sind meine Emotionen wann, in welcher Situation, das vergessen ja auch die meisten, das ist ja für mich nicht gleich, wie es für dich ist, ich handle ja ganz anders als du, weil wir andere Menschen sind, wir sind anders erzogen worden, wir haben andere Erlebnisse gehabt, wir haben andere Beziehungen zu Geld und da müssen die Menschen auch ihren eigenen Weg finden, aber ich glaube wirklich, dass Dividendenaktien, die stetig erhöht haben, die auch eine ordentliche Kursperformance hatten, absolut unterschätzt sind und da sollte man weiter.
Aber weil du es gerade sagst, Einzelaktien, ja, hast du ja vollkommen recht. Also wie kommt man auf das Wort Einzelaktien? Also wer in Aktien investiert, also in einzelne Unternehmen, so muss man es vielleicht richtig sagen, der macht ja eins, indem er zumindest streut. Jetzt habe ich bei mir, habe ich gerade erst gesehen, 80 Unternehmen. Das ist jetzt viel oder wenig, mag jetzt für jeden individueller Wert sein. Dann kommen hier Leute und sagen, ja, dann kann ich auch ein ETF nehmen, dann sind ja beim S&P 500 500 drin. Sag ich, ja, aber mein Depot besteht aus Einzelwerten, eben 80 Stück. Da kann ich mal eins rausnehmen und ein anderes reinlegen.
Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, du hast ein siebenstelliges Depot, von mir aus 2 Millionen, du bist 57 Jahre alt und dann lockst du dich da ein in dein Depot und dann liegt da jetzt ein ETF mit zigtausend Anteilen, S&P 500.
Das glaube ich nicht.
2,7 Millionen. So, ja. Genau, das ist nämlich der Punkt. Diese Performance wird aber immer hergenommen. Kannst du überall sehen. Facebook, überall, Instagram, Performance-Vergleich zum Jahresende, zum Monat. Mache ich auch, ne? Weil die Leute das ja gerne sehen möchten. Und dann denke ich mir, es ist gar keine Alternative zu sagen, okay, jetzt am 1. Januar verkaufe ich alle meine 80 Aktien und packe mein gesamtes Vermögen in einen ETF in den S&P 500, der vielleicht 20% pro Jahr dann gemacht hat. Nämlich dann kommen die Leute und sagen, okay, Emerging Markets muss ich noch nehmen.
Ja.
Dann haben wir auf jeden Fall momentan KI haben wir noch. Schweiz, richtig gut. Nicht zu vergessen MSCI Vietnam, der lief ja letztes Jahr Bombe. So, und dann hat dein S&P 500 nämlich nur noch einen Anteil von 20%. Und die anderen 80% hast du in irgendwelche Themen, die nur so semi-performen. So, das ist ja ein Depot. Damit müsste man sich ja eigentlich vergleichen und nicht nur mit einem Index, wo keiner wusste, welcher es nächstes Jahr sein wird, aber der hat dieses Jahr besser performt. Und dann muss ich dir sagen, fahre ich mit meinem individuell aufgestellten Depot deutlich besser. Wenn es mal die Chemiebranche erwischt, okay, dann habe ich 3 Werte im Depot. Wenn es mal hier was passiert oder da was passiert, okay. Ja, aber ich kann individuell sagen, okay, den nehmen wir jetzt mal raus und den packen wir jetzt mal wieder rein. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sowas vergleicht, dann machen vielleicht so Wertpapiere wie ETFs und Fonds auf Dividendenbasis Sinn. Also auch nicht hier wie der Ticker DAX, der nur die 10 höchsten Dividendenwerte kauft, der größte Bullshit, den es gibt. Aber wenn wirklich so ETFs eine gewisse Strategie haben, auch auf Ausschüttung achten und so weiter, dann kann man da A, höhere Erträge mit erwarten, aber leider eben, ob das nun aufgrund der Kosten ist oder was auch immer, eben auch mit weniger Performance leben muss. Hm. Und so lande ich auch bei diesem Punkt wieder zwangsläufig eben bei den Einzelwerten.
Ja, ich frage mich sowieso, wenn man jetzt mal, das kann man ja eigentlich heute schon fast gar nicht machen, in den USA ginge das eventuell zum Teil, aber mal wirklich herauszufinden, in 30 Jahren, wer hat es denn überhaupt geschafft, wirklich nur mit einem einzigen ETF die ganzen 30 Jahre durchzuziehen? Und da wir ja emotionale Wesen sind, Menschen sind, wird zwangsläufig immer der Punkt kommen, dass, wie du sagst, ich was in der Zeitung lese, jetzt ist aber die Aktie günstig. Wir sollten aber jetzt mit KI dann mal schauen, dass die Leute dann doch eben eine Entscheidung treffen und noch was hinzukaufen und da dann doch wieder nicht nur die reine Rendite haben über den ETF, über den Markt. Und deswegen kommt man an den Punkt vielleicht, dass so ein Core-Satellite-Portfolio, wo dann Aktien dabei sind, ja, oder ein reines Aktienportfolio vielleicht doch die bessere Lösung ist, damit man eben so eine Entscheidung treffen kann, wie du gerade auch gesagt hast, ja.
Na, man sollte auch ehrlich zu sich selber sein.
Ja.
Du siehst oft bei Menschen, die dann sagen, also meine Dividendenaktien liefen dieses Jahr richtig gut.
Mhm.
So, dann sage ich, okay. Und der Rest? Ja, gut, P2P und Krypto und ja, ich habe noch ein bisschen Wachstum gehabt und nicht nur was und das und KI lief auch nicht so gut. Ah, okay, dann sagst du, wie hoch ist denn da der Anteil? Ja, schon 25% in Dividendenaktien. Okay, 25% haben richtig gut performt. Und wenn du jetzt mal alles nimmst, also praktisch deine gesamte Vermögensentwicklung, du bist ja für dich, für dein eigenes Vermögen, bist du doch dein Fondsmanager. Da sagt doch jetzt der Fondsmanager von der DWS auch nicht, also unsere Chemieaktien dieses Jahr, alter Schwede, da haben wir richtig Punkte gemacht. Der sagt, unser gesamter Fonds lief scheiße. Weil eben nur 25% in guten Sachen waren und der Rest, ja, da haben wir was probiert, dann hat nicht geklappt und ist alles kaputt gegangen. Und da, denke ich mir, sollten die Leute auch zu ehrlich sein. Wirklich alle Assetklassen, die man hat, weil in irgendeinem Buch steht, man muss Anleihen haben. Die hast du aber nur, wenn du Ahnung hast von Anleihen. Und die Leute sagen, im Buch steht, ich muss Anleihen haben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also habe ich 30% Anleihen im Depot. Das ist nicht der richtige Ansatz, sondern ja, man muss jeden einzelnen Assetpunkt tracken und sagen, bin ich da gut, kann ich das? Und wenn nicht, dann lässt man es einfach weg. Und ich muss dir sagen, mein Depot und unser Vermögen, was wir hier haben, besteht aus, lass mich raten, ich glaube 97% Dividendenaktien. Ja, also ich habe, also P2P ist nichts Nennenswertes und Krypto schon gar nicht. Also eigentlich müsste ich 99% sagen. Aber Optionsscheine habe ich noch, das ist auch unter 1%. Also eigentlich habe ich zu 99% nur Dividendenaktien. Das ist das, was ich kann. Ja. Da kann ich in jeder Marktphase mit umgehen. Und da würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen. Jetzt müsste ich mit irgendeinem anderen Kram anfangen, weil irgendeiner in seinem Buch schreibt, muss man aber, und irgendwelche Strategien haben gezeigt über Jahre, das muss immer ein Anteil von so und so viel, 15%, High Yield, irgendwas, Anleihen, Bonds, keine Ahnung was sein. Hast du die Hälfte noch nicht verstanden, aber hast du schon irgendwelche ETFs gekauft, wo das dran steht? Und so versaut man sich am Ende seine Gesamtperformance, ist einfach so. Dann stehst du eben da und es sind eben die Leute, die dann sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe alles gemacht in den letzten Jahren, kommen dann zu mir, wir gucken uns das an und sagen, ja, weiß ich auch nicht. Die können mir nicht mal sagen, wie das ins Depot gekommen ist. Ja, irgendwo, habe ich mal gelesen, hat einer gesagt, hier Anleihen hoch oder wenig. Die wissen nicht mehr, wie Anleihen funktionieren. Und haben davon aber, oder wie KI oder den ganzen Trendthemen, ne? Was alles schon gab. Wasserstoff, Solar, ach, meine Güte. Infrastruktur kommt jetzt bald wieder, ich sag's dir. Es wird bald wieder der Boom der Infrastrukturfonds geben. Das war damals schon so bei der Krise. Nach einer Rezession kommen dann die Staaten und hauen mal die riesen Finanzpakete raus, wie sie die ganze Welt und ihre Länder wieder retten wollen. Und dann bauen sie Brücken und Tunnel und alles. Und dann werden alle wieder überall investieren. Und dann sage ich dir, Infrastruktur.
Kommt das
wieder. Alle Umschichten von KI zu Infrastruktur.
Ja. Ja, das wird immer wieder so sein. Das ist, ja, genau. So sieht es nämlich aus. Jetzt mal, lass uns doch mal, ich glaube, wir fangen mal an mit, welche Aktien hast du denn als letztes gekauft, bevor wir zu einer Aktie kommen, die für viele gerade gar nicht interessant ist, aber vielleicht noch Potenzial hat, aber vielleicht kannst du mal sagen, welche Aktien hast du dir denn als letztes angeschaut oder wo bist du denn eingestiegen oder hast du dir ins Depot gelegt? Vielleicht können wir mal darüber sprechen, welche Aktien das waren. Bei mir war es beispielsweise Realty Income. Ich habe auch in Frankreich war ich unterwegs mit LVMH. Da muss man natürlich wirklich wissen mit Quellensteuer, ja, das muss man im Blick haben, was Frankreich und beispielsweise Schweiz angeht. Ich habe Realty Income gekauft und ich habe, jetzt werden wir noch die Aktie erwähnen, über die ich gleich auch mit dir sprechen will, BAT gekauft. Und zwar stückweise immer mal wieder nachgekauft. British American Tobacco.
Aber stückweise.
Genau.
Immer nur eine.
Stückweise geraucht. Nein, gekauft. Welche hast du denn gekauft oder die angeschaut?
Also zu der französischen Aktie zum Beispiel, ne, da denke ich mir, das Unternehmen, top, Marken, riesengroß und so weiter, ne? Würde bei mir nicht im Depot landen. Erstens, der Nettoertrag ist so unwichtig,
ja.
Da kann ich mir einfach mehr selber zahlen.
Ja, stimmt.
Und natürlich holt die Performance dann natürlich viel raus, aber unterm Strich ist es für mich nicht so. Also wenn die super günstig ist, irgendwann mal, keine Ahnung, weil alle keine Sachen mehr kaufen wollen, dann überlege ich mir vielleicht, ne? Aber dann müsste ich auch mit einem extrem geringen Ertrag auskommen. Also bei mir spielt schon der Ertrag eine gewisse Rolle, sollte schon höher sein, sonst komme ich auch nicht auf 4,2 netto. Und es sollte noch ein gewisses Kurspotenzial sein, wo ich sage, in den nächsten 2-3 Jahren hat die Aktie da durchaus noch Ziele, die sie erreichen kann. Das sind oft erstmal Ziele, wo sie schon mal war. Also ich sage nicht, boah, die werden jetzt hier nochmal richtig was reißen, sondern die waren da schon mal. Also da wieder zurückzukommen, ist das Erste. Darüber hinaus, da mache ich mir noch gar keine Gedanken. So, und das ist zum Beispiel eine Aktie, die ich zuletzt gekauft habe, die Six-Aktie.
Ja, finde ich auch interessant.
Ja, ich habe in dem Bereich Automobil letztes Jahr oder irgendwann BMW verkauft. Das ist mir alles nichts mehr. Da steht jetzt auch wieder eine Dividendenkürzung bevor, sage ich jetzt mal. Also das sieht ganz danach aus. Aber die Deutschen, weißt du, die warten ja bis einen Tag vor der Hauptversammlung und dann, sorry, dieses Jahr gibt's weniger. Das mag ich auch nicht so. Und jetzt ist die Frage, wie schätze ich die Automobilbranche ein? Also das VW hat jetzt vor 2, 3 Tagen, haben sie ja gerade gesagt, dass wir irgendwie den Anschluss verlieren. Es ist einfach ja. So. Die Chinesen oder wer auch immer, die werden uns alle überrennen. Standort Deutschland ist jetzt auch nicht mehr so das Beste. Aber die Deutschen haben das noch im Kopf. Das ist die Schlüsselindustrie. Aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren ganz viel verlieren. Und da hat sich jetzt so Sixt als Mobilitätsanbieter für mich einfach ergeben. Die haben tatsächlich Wachstumsfelder. In Amerika haben sie noch einen ganz kleinen Marktanteil und wollen ihn extrem massiv ausbauen. Also da geht noch richtig was. Und ich glaube, mit denen fahre ich besser als mit BMW, Mercedes. Also Porsche geht vielleicht noch, aber das ist mir auch zu speziell wieder.
Die ja auch Sixt auch eine ordentliche Performance schon mal hingelegt haben, je nachdem, wo man da eingestiegen ist. Und wo auch viele aufgrund von dem Inhaber sich das anschauen. Ich weiß, du sagst ja auch oft, ich kaufe am liebsten ein Unternehmen, wie Buffett das ja auch sagt, was ein Idiot führen kann oder wo ich den CEO vielleicht noch nicht mal kenne, weil das so gut aufgestellt ist, das Unternehmen, dass ich den gar nicht kennen muss, weil man so viel kann man da nicht falsch machen. Das ist natürlich auch ein Ding, aber hier ist natürlich der Inhaber, wie heißt der Ferdinand? Heißt der Ferdinand? Ich weiß es gar nicht genau, wie der Vorname ist von dem Herrn Sixt. Aber schreibt es mal in die Kommentare, wer jetzt hier das gerade schaut, kann ja mal den Namen von dem guten Mann in den Kommentare schreiben. Aber das ist auf jeden Fall für mich auch interessant.
Ich glaube, seine beiden Söhne sind im Management. Ich glaube, er hat sich zurückgezogen, der Erich, oder?
Oder Erich.
Also, ach,
Erich,
genau, interessiert mich immer gar nicht.
Ja, genau, Erich, ja, genau.
Genau, der, ganz genau. Genau, der Patriarch.
Ja.
Aber vielen ist wahrscheinlich Regine geläufigerer Name hier vom Oktoberfest, aber ansonsten ist es für mich jetzt nicht so relevant, aber klar, Familienunternehmen und ich glaube, die agieren anders als irgendwelche fremden CEOs, die irgendwo eingesetzt werden, für 3 Jahre kommen, mit der Axt im Wald rum agieren sollen. Nö, aber hier in dem Fall ist es das Geschäftsmodell und auch die Marke natürlich und vor allem das Potenzial, was da noch da ist. Und guck mal, Sixt hat, glaube ich, habe nicht die genauen Zahlen, auf der Webseite im Investor Relations Bereich kann man das sehen. Ich glaube, die haben aktuell eine Flotte von, ich glaube, 240.000 Fahrzeugen. Jetzt haben sie im letzten Jahr 100.000 chinesische Fahrzeuge bestellt bei Budget Dream. Haben auch die Zusage gemacht, in den nächsten 5 Jahren weitere 100.000 Autos zu bestellen. Das heißt, der Anteil an chinesischen Autos bei Sixt wird in den nächsten 5 Jahren massiv zulegen. Und bisher war Sixt ja ein Premium,
also Anbieter
von Premium-Fahrzeugen, BMW, Mercedes und so weiter. Das wird sicherlich bleiben, weil die chinesischen Autos immer mehr Premium-Charakter haben. Also du sitzt dann da in so einem, also wir hatten letztes Jahr in Deutschland einen Lynk. Wusste ich auch nicht, was es ist. Auch anscheinend ein Auto, was man nicht kaufen kann, sondern was nur für die Mobilitätskonzepte nach Europa gebracht wird. Und wir waren begeistert. Also klar, ist jetzt kein BMW, kein Mercedes, aber die haben alles da drin. Alle elektrischen Assistenzsysteme, alles, was man so sich vorstellen kann. Und das war auch ein Elektroauto oder sogar Hybrid, ich weiß gar nicht, irgendwas. Wir sind ja jedenfalls viel Elektro gefahren. Und dann denke ich mir, das wird sich extrem wandeln. Das heißt, sie werden diese Autos, ich schätze mal, günstiger kriegen, wenn da ruhig eine bessere Marge erzielen können. Aber dass du Sixt mit BMW und Mercedes assoziierst, das ist in 5 Jahren nicht mehr so.
Ja?
Also der Anteil wird signifikant sinken. Das ist zugunsten Sixt, aber nicht zugunsten von BMW und Mercedes. Und ich glaube, der Wandel in der Automobilbranche, der ist schon sichtbar. Den wollen viele wahrscheinlich nicht sehen. Aber ich glaube, vielleicht in 10 Jahren zeigt man nicht mehr nach Deutschland, wenn man an Automobil denkt oder so, sondern das ist so ein Gemisch aus Asien und vielleicht ein bisschen Deutschland. Ich glaube, da werden sie viel, viel verlieren, ja.
Ich glaube auch, dass China da ganz stark ist. Vor allem, man hört ja auch immer wieder, ich bin in Volkswagen investiert und ich habe da viel mehr erwartet, was da kommen kann, wie da dran gearbeitet wird. Und das größte Problem ist ja da die Umsätze, die aus China kamen, immer über Volkswagen. Und die Chinesen finden die Dinger einfach scheiße. die finden, und das liest man jetzt immer wieder, die finden die Autos scheiße, die haben nicht genügend Spielkram da drin, das ist alles nicht, die Synergien sind wohl nicht so gut, das ist denen nicht Hightech genug. Und wenn du dir da BYD und so weiter anschaust, was die alles aus dem Boden stanzen, wie die aufgestellt sind, die arbeiten schneller, mit weniger Bürokratie, das geht alles viel, viel schneller. Das heißt jetzt nicht, dass man überall in China investieren kann. Ich glaube, das sind große Risiken, wenn man da einzelne Aktien kauft und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass die uns in vielen Bereichen deutlich weiter voraus sind. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, und ich habe auch wirklich Familie erweitert, die aus China kommt, bald Familie, ja. Und wie die agieren, wie schnell die sind, was Umsetzung angeht, wirtschaftlich gesehen, das ist eine ganz andere Nummer, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Da hat man wirklich das Gefühl, wir schaffen uns hier absolut ab mit der ganzen Bürokratie in Deutschland, wenn man ansieht, was die da machen, wie schnell die handeln. Also beispielsweise habe ich gesehen, ein Restaurant, oder hat mir jemand erzählt, wenn du ein Restaurant in China eröffnen möchtest, dann sagen die, okay, eröffne, los geht's, trotz dessen, dass der Staat da natürlich genau drauf schaut. Und dann kommt jetzt der Punkt, dass du, wenn das Ding dreckig ist oder irgendwas, ja, dann gehen die Leute da einfach nicht hin. Oder wenn da keine Toilette drin ist oder was weiß ich, dann gehen die Leute einfach nicht hin und dann sagt die Aufsicht oder was weiß ich, ja, ist halt kaputt gegangen, wird sich von alleine regeln, so auf gewisse Art und Weise. Und in Deutschland musst du erstmal das abhaken, das gemacht haben, bis du überhaupt eröffnen kannst. Da hast du so viele Schritte, dass du schon vor der Eröffnung die Schnauze so voll hast und so viel Geld bezahlen musst, dass sich das schon fast gar nicht mehr lohnt. Oder du emotional am Arsch bist quasi. Und ich glaube, dass wir uns da fast abschaffen mit dieser ganzen Bürokratie und dass wir da wirtschaftlich nicht so gut weiterkommen. Und ich denke, da wird wirklich auch einiges kommen, was nicht heißt, dass man da in Aktien stark sein muss, meiner Meinung nach.
Ja, die Überregulierung in Europa, denke ich mal, ist dann neben dem Energiethema die wichtigsten Punkte für Verluste von Marktführerschaften. Ist einfach so, ja.
Ja, und da waren wir ja wirklich stark. Export, Automobilindustrie, ja.
Genau, jetzt musst du mir nochmal erklären, was du bei BAT da noch für eine große Zukunft siehst, an Wachstum siehst, ja. Also an gesundem Wachstum, sagt man.
Gut, das ist die Frage. Also für mich ist das ein Turnaround-Play, wo ich sage, ich bekomme da jetzt, habe das jetzt nicht gekauft, weil das eine super hohe Dividende ist und ich denke, das ist das beste Unternehmen der Welt, sondern ich sage, die wachsen ja eigentlich gar nicht, was Zigaretten angeht. Ja, der reine Konsum. Erstmal ist es was, wo ich sage, das macht abhängig. Ja, das kann man jetzt sagen, das ist positiv oder negativ. Zucker macht auch abhängig, Coca-Cola, ja, wollen oder Alkohol. Das sind so Dinge, wo die Menschen immer hingehen und weiter kaufen wollen. So, die wachsen jetzt nicht dadurch, dass immer mehr Personen gehen und rauchen wollen, solche Tabakunternehmen, sondern dass die da die Preise erhöhen. Da, das ist, wo das ein bisschen ausgeglichen wird. Und dann ist aber noch Wachstum, man sieht da Wachstum, die genauen Zahlen weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, müsste jetzt auch nochmal nachschauen. Ich habe da auch kürzlich ein Video zu gemacht, das heißt, wen das interessiert, der kann da gerne auch auf meinen Kanal gehen und auch nochmal reinschauen. Ich habe da diese kontroverse Aktie kaufe ich, habe ich das Video genannt, weil es natürlich für viele Menschen ein No-Go ist, dass sie da investieren. Aber sie wachsen eben durch diese Ersatzprodukte. Da ist noch mehr Wachstum da, weil die Leute switchen und in dem anderen Bereich werden dann die Preise erhöht. Allerdings muss man natürlich jetzt sagen, es kann auch sein, dass dieses Turnaround-Ding komplett schief geht und das für ein paar Jahre auch noch weiterhin flach läuft und die irgendwann sagen, war doch nicht so, wie wir uns gedacht haben. Wir haben noch nicht das Wachstum, was wir uns hier vorstellen. Es sind trotzdem Schulden, die auch abgebaut werden müssen. Ja, das ist eine Sache, die man betrachten muss, definitiv. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial da, weil man natürlich auch sieht, die können sich die Dividende trotzdem leisten, dass sie so hoch ist. Da kommt ordentlich Cash rein, weil die noch erhöhen können und Wachstum da haben durch diese Ersatzprodukte jetzt. Was ich jetzt beobachte genau, ist, dass die Schulden weiter abgetragen werden. Und wenn das nicht weiter so geht, dass da Schulden abgetragen werden, dann muss man da auch nochmal wirklich genauer hinschauen, ob man da weiter dabei bleibt.
Also ich habe mich 2018 von meinen sämtlichen Tabakaktien verabschiedet und habe das gesamte Budget in Gesundheitsthemen investiert.
Ja, ja.
Weil ich einfach dort ein organisches, gesundes Wachstum besser sehen kann und auch erwarten darf.
Ja.
Jetzt ist es ja so, ich habe das Gefühl immer, also diese Floskeln brauchen immer noch ganz viele Menschen und so weiter, auch wenn es immer teurer wird. Es ist ja so, dass viele Länder, England zum Beispiel, auch Neuseeland, ich glaube Neuseeland war ja Vorreiter, die den strikten Anti-Tabak-Kurs gehen. Also nach dem Alter, ich sage jetzt mal ab 16, ist das Rauchen verboten. Das heißt, die Alten dürfen auch rauchen, die sterben dann alle weg. Aber die jungen Leute kommen nach und haben schon ein Rauchverbot. Wie auch immer das in der Praxis funktioniert. Das soll in England auch eingeführt werden. Dann ist Tabak, was habe ich mir aufgeschrieben, die häufigste vermeidbare Todesursache. Also ich glaube, es geht auch darum zu sagen, wir können das ja verhindern, bewusst. Ja? Das ist bei Alkohol sicherlich nicht anders oder bei irgendwelchen Drogen. Und bei Tabak ist so, ich habe das Gefühl, alle und jeder sind dagegen. Gesetze, im Marketing darf ja gar nicht mehr geworben werden. Ich habe schon lange kein Marlboro-Logo mehr gesehen. Ich sehe nur noch kaputte Lungen, kaputte Zähne.
Stimmt, ja.
Es ist wirklich so. Steuern sind extrem hoch. Also alle arbeiten gegen dein Produkt. Und nur noch in den Ländern, Emerging Markets, sage ich mal, wo die Entwicklung noch zu erwarten ist, gibt es noch Wachstum in diesen Gebieten. Das ist die Frage, ob das ausreicht. Weil wenn du dir die Performance anguckst,
ja, die sind
zahlst du dir eine hohe Dividende, zahlst du dir einfach selber, seit Jahren schon. Und ich habe letztens erst in meinem Telegram-Kanal mit meinen Mitgliedern das ist gezeigt, seit dem Tag, wo ich meine Aktien verkauft habe, hat keine einzige der Tabakfirmen inklusive Dividende und Kurs ein Plus erreicht. Es sind immerhin 2018 bis 2023 5 bis 6 Jahre, je nachdem, was man für einen Zeitraum da nimmt. Außer Philip Morris. Die stehen nach dem Zeitraum noch gerade bei plus, bei 10% plus irgendwo. Also das sind die einzigen. Ja, warum auch immer. Aber auch das, 6 Jahre, 10% ist eigentlich ein Nuller. Das ist eigentlich nichts. Also das, ja, wenn ich 10% pro Jahr mache, wir reden hier von 10% insgesamt, nicht pro Jahr. Und deswegen denke ich mir, das Pferd ist schon tot. Es wird noch zu Tode geritten. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Das, was jetzt überall passiert, ist ja das Thema ESG. Nachhaltigkeit. Ja. Tabakkonzerne können da praktisch gar nichts machen. Das heißt, die institutionellen Anleger sind praktisch gezwungen, nicht in Tabak zu investieren. Und das ist der Grund, das ist meines Erachtens der Hauptgrund, warum die Aktienkurse gar nicht mehr hochkommen können. Warum die nicht mehr hochkommen? Weil das Hauptkapital wird von Monat zu Monat weniger. Die gehen nicht alle gleich raus. Aber die ESG-Bestimmungen für Fonds und so weiter ändern sich ja jedes Jahr in irgendeine Richtung. Also in der Regel in die eine Richtung.
Aber da gibt es ja jetzt auch was schon Boykottieren zum Teil, oder? Da boykottieren jetzt schon einige.
Wenn Banken und Unternehmen gezwungen sind, in bestimmte Sachen nicht mehr zu investieren, dann werden sie in alles investieren, aber nicht in Tabak. Und diese finanzielle Basis fehlt den Konzernen. Also es klingt jetzt für mich so, wenn man sich das so durchliest, dass praktisch nur noch die kleinen Anleger alle da drin sind und sich so hochdatteln und jeder hofft, ja, es wird schon krass, komm, wir rauchen alle noch oder irgendwer raucht.
Funktioniert schon irgendwie.
Also für mich ist das alleine schon aus dem Grund, dass ich damit unterm Strich keine Performance erziele. Reicht mir schon. Da lasse ich mich nicht von irgendwelchen nicht gesenkten Dividenden verlocken oder von hohen Dividendenrenditen. Damit ist eigentlich nichts mehr zu holen. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwo mal eine Abbiegung finden, wo auf einmal, guck dir an, wie viel Altria abgeschrieben hat mit dem elektrischen Rauchen da. Selbst dieses E-Rauchen wird jetzt schon mit Studien, wird jetzt schon gegen dieses neuartige Rauchen vorgegangen. Das heißt, die haben das noch gar nicht richtig ausgerollt, haben die einen schon 30 Milliarden abgeschrieben und in Zukunft wird das genauso belastend behandelt. Also das ist sowas, also da habe ich schon
raus auf deiner Liste direkt
abgeschlossen.
Ja, aber das ist ja auch gut so, dass man gewisse Prinzipien und Herangehensweisen hat. Bei mir, ich bin da auch nicht hochgewichtet, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Also grundsätzlich, ich rauche auch selbst nicht, ab und zu mal eine Zigarre vielleicht. Und das auch sehr selten. Aber ich habe mal geraucht, in der Tat. Mache ich nicht mehr, also das ist ganz lange her, bestimmt 15 Jahre her, dann habe ich ja angefangen, also sogar noch früher. Und Aber ich sehe das auch. Natürlich sieht man das. Auf der anderen Seite finde ich dieses Greenwashing, ja, mit diesen ganzen ESG, was da alles für Vorschriften sind, das ist ja zum Großteil wirklich absoluter Quatsch, was da für Grundlagen gelegt werden. Ich habe auch viele Leute, die schreiben mir dann, ich würde lieber nur in grüne Unternehmen investieren. Und wenn man da sieht, welche Unternehmen da eigentlich am ganz vorne sind, also dann müsste ich beispielsweise in Nestle investieren, weil die ganz, was ich auch machen würde, jedes Unternehmen hat mal irgendwie Dreck am Stecken gehabt oder einen Fehler gemacht oder irgendwas Blödes gemacht, ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die ganz weit oben stehen, was diese Skala angeht.
Ölkonzerne. Schau dir Ölkonzerne an.
Ölkonzerne.
Die sind dort auch dabei.
Ganz genau. Und da sind wir jetzt hier. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie investieren nicht in Öl. Dabei wird das überall jetzt auch noch gebraucht, in ganz vielen Bereichen. Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Man ist dadurch nicht zwangsweise ein schlechter Mensch. Ich bin auch der Meinung, dass jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. Und wenn ich davon jetzt ein bisschen von der Dividende profitieren möchte und sagen möchte, ich guck mal, ob das ein Turnaround-Ding ist und funktioniert und schau mir mal an, ob die Schulden schön reduzieren und dann vielleicht da ein bisschen wirklich Wachstum kommt in den kommenden Jahren oder nicht. Deswegen bin ich da jetzt mal reingegangen und mit einem kleinen Teil und habe das mal ausprobiert und bin gespannt. Allerdings gibt es bei mir da dass, wenn ich einen Turnaround mache, in meiner Checkliste mal als Beispiel, habe ich dann richtig Minuspunkte bekommen für gutes Unternehmen in Gewinne, Umsätze und so weiter geht noch, aber der größte Minuspunkt kam Kursperformance. Das ist dann auch auf 5 und 10 Jahre und da ist halt einfach nichts zu holen. Ja, und da gab es dann auch ordentlich Minuspunkte, da war die Punktzahl dann auch nicht so hoch, aber gerade so, dass man sagen kann, man kann da einkaufen. Es hat gerade so gepasst und dann habe ich gedacht, als Turnaround mache ich das mal. Darf man aber, muss man auch dann allen wieder sagen, solche Dinge, auch dann ein 3M oder beispielsweise, nur weil die eine hohe Ausschüttung haben, auf keinen Fall so hochgewichten, weil du weißt auch nicht, ob die 3M jetzt beispielsweise nicht dann auch die Dividende kürzt. So, und da stehen wir dann, weil die müssen richtig Kohle zahlen und dann stehen wir dann da und dann hat man so Turnarounds zu hochgewichtet.
Kann ja, dann auch viele spielen. Laufen ja den hohen Dividenden, hohen nicht hinterfragten Dividenden.
Genau, das hinterher. Ist ein Problem natürlich.
Das ist, glaube ich, kein Ansatz. Ja. Aber das ist dir ja jetzt nicht passiert. Du hast es ja bei Bud anders begründet. Und jetzt schauen wir mal,
dass wir können da ja noch mal,
ein bisschen Wachstum kommt.
Ich glaube, wir machen vielleicht noch mal irgendwann ein Video genau dazu und gucken mal, wie sich das entwickelt hat. Das wäre mal spannend, da mal reinzuschauen oder mal genauer drüber zu reden. Ja. Wir hatten eigentlich noch viele Themen, über die wir hier, oder so ein paar Themen zumindest, über die wir sprechen wollten. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon sehr gut in der Zeit, haben sehr viel besprochen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was die Aktienwelt und die Investorenwelt angeht?
Naja, ich glaube, wir haben schon viele Punkte angesprochen, bei denen sich viele Zuhörer vielleicht selber erkannt haben, könnte man mal machen, Checkliste oder eine Struktur, mehr auf Qualität achten. Das sind schon so Punkte, da kann man sich selbst mal ein bisschen regulieren und dann klappt es auch in Zukunft deutlich besser.
Genau. So, Leute, wir sind dann hier am Ende angekommen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe schon gesagt zu meiner Frau, dass wir vielleicht auch mal Thailand als Reiseziel anpeilen sollten irgendwann. Dann bestellen wir hier an die Zuschauer nochmal schöne Grüße aus dem verschneiten Hessen in Deutschland und aus dem sonnigen, schönen Koh Phangan.